Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser Episode begrüße ich Koral Elci, Koch, Gastronom, Unternehmer, Designer, Visionär und vor allem eines, Gründer von Kitchen Guerilla. Mit Kitchen Guerilla wurde Koral in Hamburg bekannt für mobile Kochevents, kreative Pop-ups und außergewöhnliche kulinarische Konzepte abseits klassischer Gastronomie. Immer mit dem Anspruch, gutes Essen neu zu denken und Menschen zusammenzubringen. Aus dieser Idee entstand auch Table Dot, die Kantine der Zukunft in der Hamburger Innenstadt. Das Konzept verbindet die Schnelligkeit einer klassischen Kantine mit dem kulinarischen Anspruch eines Restaurants und macht hochwertiges Mittagessen für alle zugänglich. Die Küche ist inspiriert von den vielen unterschiedlichen Nationalitäten im Table Dot Team sowie von befreundeten Restaurants, mit denen regelmäßig kooperiert wird. So entstehen ständig neue Gerichte und kulinarische Ideen. Zusätzlich betreibt Koral auch unter anderem noch das Bistro 149 im Mont Blanc-Gebäude, wo Design, Qualität und Genuss aufeinandertreffen. Im Podcast spricht Koral darüber, wie er zum Kochen kam, wie und warum ihn sein Weg nach Hamburg geführt hat und wie aus Ideen echte, nachhaltige Gastronomiekonzepte wurden. Außerdem erzählt er, wie Hamburg für ihn schmeckt, und er verrät seine persönlichen kulinarischen Lieblingsorte. Eine Folge über Essen, Mut, Vielfalt und Stadtliebe. Dabei wünschen wir ganz viel Spaß. Aber bevor es jetzt losgeht, kommt erstmal ein bisschen Werbung. Und gleichzeitig auch ein Hinweis in eigener Sache. Und vielleicht ist das auch was für euch. Denn ich begleite vom 4. bis 11. Juli eine Segelreise rund um Mallorca mit Sailing Classics an Bord der Segeljacht Kairos. Die Kairos ist eine 38 Meter lange Zweimast-Segeljacht mit 8 Doppelkabinen, also eine überschaubare Gruppe, dazu eine erfahrene Crew und ein Privatkoch an Bord, der sich täglich um uns kümmert. Im Mittelpunkt steht das Segeln, Zeit auf dem Wasser, Wind, Weite, lange Schläge entlang der Küste und Stopps in ruhigen Buchten, in denen man so richtig ankommen und genießen kann. Und dazu kommen ganz bewusst, und da komme ich ins Spiel, ein paar feine kulinarische Akzente. Ein Marktbesuch, Einblicke in regionale Produkte wie Wein, Olivenöl, Meersalz und einzelne Restaurantabende an Land. Alles ohne Eile, alles im Rhythmus des Segelns. Also ich glaube, das wird eine wunderbare Reise und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und bei Bedarf werde ich natürlich auch einiges über die Insel Mallorca erzählen, über die ich ja schon einige Podcasts gemacht habe. Das Reiseunternehmen Sailing Classics unterhält insgesamt 3 Segeljachten, die Kairos und dann noch 2 größere Schwesterschiffe. Die sind im Winter in der Karibik unterwegs und im Sommer, wie in diesem Fall hier, im Mittelmeer. Klassisches Segeln, komplett entschleunigt. Und wenn ihr Lust habt auf mehr Ruhe und auf unaufgeregten Genuss, schaut gerne mal vorbei bei sailingclassics.com und vielleicht, und das würde mich freuen, sehen wir uns ja bei der gemeinsamen Mallorca-Umrundung. Alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Das war die Werbung. So, und jetzt ganz viel Spaß mit Koral Elci. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der Große Restaurant und Hotel Guide. Koral Elci, jetzt habe ich dich zu fassen. Wie lange versuchen wir das jetzt schon? Länger, ne?
Also einige Jahre, würde ich sagen. Seit wann machst du das?
2019.
Na, guck mal.
Ja, weil du machst das ja schon ein bisschen länger.
Bisschen?
Ja.
Ja, so. Also Gastronomie sehr lange tatsächlich. Ja. Und in Hamburg mache ich das seit, also selbstständig seit 2000.
Seit 2000?
2001? Und so etwa, genau.
Und das war dann richtig professionell. Aber davor hast du auch immer schon so ein bisschen rumgewerkelt, ne?
Naja, ich bin seit 99 Hamburger, sag ich mal. Ich bin hierher gekommen, musste studieren und dann geblieben. Ich habe nirgendwo anders so lange ansässig geblieben in meinem Leben wie jetzt hier in Hamburg und immer noch. Und ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben. Und ich bin, wie gesagt, 99 hierher gekommen, weil ich einen Studienplatz an der Hochschule Höhlen der Künste bekommen habe. Und seitdem hier und seitdem bin ich auch als Gastronom tätig, sag ich mal so, wenn man natürlich studiert, und damals war es viel einfacher, ist ein Traumjob, so in Gastro-Business einzusteigen, weil du dann auch passend zu dem Studium die geeigneten Arbeitszeiten hast halt, ne? Ja. Besonders wenn du am Wochenende oder abends arbeiten kannst.
Und ist ja auch cool, eine Stadt kennenzulernen oder Menschen kennenzulernen. Ne? Obwohl, ja, damit hast du, glaube ich, keine Probleme, Menschen kennenzulernen.
Das nicht, weil das ist auch das, ich glaube, das vierte Land danach, wo ich dann auch gelebt habe und immer noch lebe. Aber das ist so, wenn du eine Stadt richtig gut kennenlernen willst, sage ich immer, entweder fängst du an, in einer Bar zu arbeiten oder Taxi zu fahren.
Ja.
Dann bist du schnell im Thema drin. Ja. Und ich habe mich für Variante A entschieden. Ich habe an einer Kneipe angefangen. Zuerst in Argentinien, da war ich 17. Das war meine erste Kneipe im Ausland.
Das war deine erste mit 17 in der Kneipe.
Alles genau, klar. In Argentinien, Achtung. Da. Aber das habe ich in Hamburg weitergemacht. Und ja, das war lustig. Ich habe festgestellt, ich brauche einen Job. Aber ja, so Cocktails mixen und so, habe ich keine Ahnung. Ein Freund von mir, damals kein YouTube, Instagram, sonst was, hat mir seine Cocktailrezepte in die Hand gedrückt. David meinte, hier, Coral, kannst du mal üben, dann gehst du dich hin, bewirbst du dich da. In so einer Latino-Disco im Mühlenkamp damals.
Okay.
Und weil ich auch Spanisch kannte und dachte, okay, dann versuche ich mein Glück. Und dann bin ich hingegangen und ich habe mich als Cocktailbarmann verkauft, ohne vorher ins gewesen zu sein. Und das war erfolgreich. 6 Monate später war ich Barchef.
Ja, super. Also ein Selbstbewusstsein mangelt dir, ist dir nicht.
Nee.
Einfach ein bisschen auf die Kacke hauen und sagen, genau. So.
Hat aber tatsächlich funktioniert. Also so ein Calprinier hat auch seine Handgriffe, wenn man es richtig
hat,
machen
hat
will.
Hat auch keiner gemerkt?
Tatsächlich nicht. Nee. Hauptsache habe ich Spanisch gesprochen und ein paar Gläser ausgegeben und ein bisschen Chaka-Chaka.
Chaka-Chaka dann und mit Drehung und ja. Mit Pirouette.
Und damals noch so mit B-52 und so mal schön gesamte Tresen voll machen und einmal Flamme drauf.
Ja? Das ist aber gefährlich, ne? Da leidet auch das Studium ein bisschen oder schnell mal, ne?
Dazu komme ich. Das ist tatsächlich gut gesehen. Ich habe 2000 habe ich dann das Familieneck übernommen. Das ist eine Kultkneipe in Altona. Und da war auch die Story, ich war wieder noch in Gastro unterwegs, Student, gar kein Geld. In der Türkei läuft alles scheiße. Papa sagt, vergiss es, wir haben erstmal nichts, du musst selber klarkommen. Ja. Gut, komme ich selber klar. Und dann suche ich einen Job, laufe ich die Friedensallee runter, wo ich auch da gewohnt habe. Da sehe ich das Familieneck, coole Eckkneipe, jeden Abend DJ, gehe ich rein, steht am Tresen, Mitarbeiterinnen gesucht.
Mhm.
Damals hat keiner gegendert, aber stand ausdrücklich Mitarbeiterinnen, also der Kollege sucht eine Barfrau.
Ja.
Gut, dann habe ich mich als Mitarbeiterin beworben. Die Mitarbeiterin am Tresen, so etwas überrascht, ja, was machst du denn hier? Wir suchen eine Mitarbeiterin. Na gut, ist mir egal. Gib mir mal bitte die Nummer von dem Inhaber.
Ja.
Sprich ihn mal an. Dann habe ich Orhan kennengelernt, der damalige Inhaber. Ursprünglich aus der Türkei. Rest in peace. Der ist nicht mehr hier. Und so ein alter Punk hat aus diesem Laden eine geile Szene-Kneipe gemacht. Und ich habe ihn darauf angesprochen, festgestellt, dass er doch irgendwie so einen Nachfolger sucht. Und ziemlich müde ist, sie sich eher so aus Gastro zurückgezogen hat, auf dem Land leben, Jäger geworden ist, ein lustiger Typ. Und da war ich auch original 6 Monate später Leiter.
Okay.
Und ein Jahr später haben wir es gepachtet. Und das war quasi meine erste Selbstständigkeit, sage ich mal, 2001. Ich war 22. Ein erster Laden, erste 8 Mitarbeiter. Und die Lisa, die damals am Tresen stand, als ich nach der Telefonnummer gefragt habe, ist bis heute eine gute Freundin und beliefert uns mit ihrem Olivenöl aus Griechenland.
Sehr gut, sehr
und
schön.
Und sie war auch die erste Mitarbeiterin, die ich dann auch rausgeschmissen habe.
Oh, ja.
Aber das ist doch eine lustige Story. Lachen wir bis heute darüber.
Wenn ihr noch verbunden seid, dann
natürlich,
ist ja gut.
Natürlich, meine tonnenweise Olivenöl. Wir sind im Ölgeschäft
angekommen. Ihr seid im Ölgeschäft angekommen. Hast du damals schon was mit Kochen zu tun gehabt?
Ja, absolut. Ja? Also
nicht nur Bar.
Nee, tatsächlich. Das geht so. Das ist auch bei uns in der Familie liegt das, glaube ich, in unserer DNA, Gastronom zusammen, weil meine Eltern haben auch so angefangen. Jahr 1981, glaube ich, 80. Ich bin 79er Baujahr. Mein Vater sitzt in Ankara in seiner Möbelwerkstatt. Achtung, Möbelwerkstatt, der hat eigentlich Volkswirtschaft studiert. Meine Mutter ist Stadtplanerin. Aber die haben so eine Idee gehabt, der war sehr unternehmerisch, kreativ unterwegs. Und als die unten diese Möbel gebaut haben, haben die immer so eine kleine, so einen Racketisch gehabt. Immer so ein bisschen Messe, einen Schluck Racke. Und währenddessen ist die Idee entstanden, warum bauen wir eigentlich Möbel? Wir lieben alle Essen und Trinken. Kochen wollen wir hier nicht ein Restaurant draus machen. Das war eine sehr gute Nachbarschaft, also 1A-Lager in Ankara, sage ich mal so. Und schon damals für Anfang 80er Militärputsch, das Land im Eimer. Tatsächlich schwierige Situation. In so einer Situation, in so einem Land, visionärerweise, eher heute, 40 Jahre später würde man das machen. Eine Istanbuler Meyhane, so eine Art von Racke-Messe-Taverne mit klassisch-französischer Küche fusioniert, kreiert. Also levantinisch, sage ich mal, aber so Anatolian-French-Cuisine-mäßig. Ja. Ganz geile Fusion. Da hast du auch mal als Nachtisch Crème Caramel, du hast dein Chateaubriand, Bœuf Bourguignon, dies und das.
Ja.
Bouillabaisse, aber parallel dazu hast du eine geile Messes und Racke und ein bisschen Live-Musik. Die Kombi war genial und so weit vor seiner Zeit, was jetzt, glaub mir, heute hätten die Leute das so abgefeiert, aber schon damals war das großartig. Da bin ich erstmal mit sozusagen professioneller Gastronomie.
Nein, das war alles im Möbelladen.
Kind. Genau, früher Möbelladen, danach Restaurant. Pera hieß das, wie Istanbul. Und da habe ich, meine erste Aufgabe war, Crème Caramel aus der Kühlung zu klauen. Aber das ist so mein Ratatouille-Moment bei uns im Restaurant. Diese Crème Caramel war so, so großartig. Die haben auch so gutes Personal gehabt. Die haben so geil angekauft. Also regional, saisonal, lokal. Die haben Freunde gehabt, die im Ägäis Schwertfische selber geangelt und dahin geschickt haben. Die hatten umliegende Bauer und unfassbare Produktqualität, eine geile Küche. Da habe ich auch viel in der Küche gesehen, gerochen und das wurde immer mehr und mehr und in Kombination mit meiner Leidenschaft für das Meer und Tauchen habe ich mich immer mehr für Jagen, also Harponieren und Angeln und so interessiert. Angle ich bis heute mit meinem Sohn, aber ich war früher eher so der Taucher.
Aha.
Und ich war 7 Jahre alt und mein Vater hat mir die Harpune in die Hand gedrückt und gesagt, so jetzt bist du dran, habe ich meinen ersten Oktopus gefangen.
Nee.
Und das war mein Küchen-Ratatouille-Moment.
Mit Oktopus, ja.
Ja, weil ich das immer mit diesem Moment, das ist eine gute Beschreibung, wie im Film Ratatouille, wo der Kritiker ins Restaurant reinkommt, diese Ratatouille isst und in seinem Kopf gehen diese ganzen Erinnerungen auf.
Mhm.
Und das sind so Momente für mich. Ich messe auch gute Gastronomie nach Erinnerungen und nach diese Sinnlichkeit und diese Momente und nicht nach, wie technisch perfekt alles ist. Und das war mein Moment, dass ich diese Oktopus gefangen habe und selber zubereitet habe mit Kräuter und Tomaten aus dem Garten bei meiner Oma und für die Familie mittags gekocht habe. Das war quasi ein Tier fangen, töten, zubereiten, für die Familie kochen und essen. Das war für mich die gesamte Kette an Geschehnissen, die mir bewusst gemacht haben, wow, das ist Kochen.
Und das mit 7?
Ja, das mit 7 tatsächlich. Und das war richtig
sehr früh, wow. Reif.
Und danach ging es weiter mit so 13, 14, habe ich bei meinem Vater auf dem Schiff angefangen. Die hatten so ein alter Frachter ausgebaut als ein Passagierjacht, sage ich mal, wo wir im Ägäis so Wochentours gemacht haben. Blaue Reise nennt man die. Und wenn jemand mich fragt, wann die schönste Zeit in meinem Leben war, sage ich immer, das ist die Zeit auf dem Schiff im Ägäis. Das ist für mich der Ort, wo ich am liebsten bin.
Und wie alt warst du da?
Schiff. Das ging los, als ich 10 Jahre alt war, hat mein Papa mit seinem Partner dieses Schiff gekauft und restauriert. Ja. Und da ging es bei mir schon los, aber damals eher als Gast, sage ich mal. Aber mit so 13, 14 habe ich meine ersten so Teenager-Jobs bekommen. Deck schrubben, Betten machen, Klos putzen, bisschen in der Küche Kartoffeln schälen. Aber so, wie man das macht. Und so ging quasi meine Küchenhilfenkarriere.
Okay. Ohne Privilegien.
Ohne Privilegien. Und ich bin bis heute dankbar dafür. Und meine Eltern haben es richtig gemacht. Ohne Privilegien. Aber auch nicht extra gemein behandelt. Genau richtig. Genau. Also kein Bonus, weil du der Sohn von dem Chef bist. Und mein Onkel hat damals auch das Schiff geleitet. Der war sowieso streng genug.
Ja? Ja. Aber dann war dein Vater ja sehr agil, ne? Was das Unternehmerische angeht und erfindungsreich. Ja.
Also und jetzt ist es andersrum. Der sitzt gerade hinten bei uns im Büro und ist für Controlling zuständig.
Ja, jetzt macht er
Controlling. Nee, tatsächlich. Ja, der ist mittlerweile, arbeitet ja ganz wenig. Der lebt größtenteils in Griechenland.
Ja.
Und, aber ja, er ist immer noch ein bisschen ein Teil von unserer Gastro-Familie.
Sehr gut.
So.
Naja, gut. Er hat ja auch Ahnung.
Ach, wir kochen immer wieder dann für uns und trinken ein Schlückchen Racke und unterhalten uns, ja, und erzählen uns schöne Geschichten. Aber so ging zurück zu dem Thema meine Kochkarriere los. Und aus Küchenhilfe wurde dann irgendwann doch der Mitkoch auf dem Schiff. Als wir eines Tages aufgewacht sind, da war ich, glaube ich, 16 oder ja. Und der Koch, der mit meinem Onkel einen Streit hat, ist abends abgehauen.
Ach,
und
Scheiße.
In dem riesen Reistopf einen Brief hinterlassen und gesagt, so, ich bin das jetzt war's. Weg. Das war's. Und das war so eine Art von Express-Einstieg in die Küche. Du hast eine Woche lang 24 Mann
haben alle auf dich gezeigt und der macht's.
Ja, da sind zwei Leute, gucken sich an. Okay, Coral, du packst jetzt mit an. Okay, machen wir. Was machen wir hier? Frühstück, Mittag, Tea Time, abends. Let's go.
Ah, ihr hattet ja zahlende Gäste.
Ja, so sieht's aus. Also Autodidakt.
Ist manchmal das Beste, oder?
Ich sag's dir.
Und kochst du viel jetzt noch?
Ich koch jetzt nicht mehr so viel wie früher, weil ich diese Operation auch leiten muss. Ich bin alleine verantwortlich als Geschäftsführer für diese ganze Geschichte, was wir aufgebaut haben. Aber was ich sehr gerne mag, ist, ja, doch, ich tausche mich mit meinen Küchenleitern aus und ich entwickle mit denen zusammen die Menüs, weil wir eine DNA haben. Diese DNA beinhaltet einmal diese Ratatouille-Momente, die ich mitbringe, meine Erinnerungen, meine Vergangenheit von Anatolien, levantinische Küche bis hin zu Lateinamerika einerseits, andererseits auch die Einflüsse von unseren Leuten in der Küche, von Japan bis Ecuador, haben wir eine breite Masse an Nationalitäten und Identitäten bei uns in der Küche, die versuchen wir auch mit einzufließen. Das macht total Spaß und diese Kreativarbeit lasse ich mir nicht nehmen, weil das ist auch sehr ausschlaggebend für unsere Qualität. Und da bin ich dabei und natürlich nach wie vor koche ich bei den Veranstaltungen, auch bei den Events, die für unsere DNA nach wie vor relevant sind. Das sind unsere Originals, wenn wir auch Restaurants kapern oder mit Freunden kochen und da bin ich dabei.
Einmal will ich noch wissen, wie du nach Argentinien gekommen bist. Ganz kurz, mach mal ganz kurz einen Schwenker. Wie kam das?
Das kam so, irgendwann, das kennt man ja, in der Pubertät stinkt einem alles und dann bist du doch noch weg und ich wollte so weit weg, dass ich tatsächlich einmal diese Erdkugel halbieren wollte, genau auf die andere Seite gefüllt. Nicht so ganz habe ich nicht geschafft, aber ziemlich weit.
Oh, Koray, war es so schlimm? Willst du drüber reden jetzt?
Nee. So schlimm war das nicht, aber ich wollte Veränderung. Ich habe immer geliebt, unterwegs zu sein und rumzureisen und neue Kulturen kennenzulernen. Ich war einfach ein bisschen unterfordert. Und da habe ich einen Austausch gemacht mit American Field Service, habe ich mich beworben und während viele meiner Freunde nach Amerika gehen wollten, also USA, ich habe mich für Argentinien entschieden, was ich bis heute für die beste Entscheidung, die
ja? Wie lange warst du da?
Treffen konnte, getroffen habe. Ja.
Wie lange warst du da?
Ich war ein Jahr da.
Ein Jahr. Mhm.
Und danach bin ich zurück. Danach war ich ein Jahr auf Zypern. In Argentinien habe ich mit meinem Kunststudium angefangen, dann Zypern Grafik. Dann habe ich mir kurz die Situation in Spanien angeguckt und dann habe ich mich doch für Deutschland entschieden, sondern obwohl ich das gar nicht vorhatte, habe ich mich am Ende für Deutschland entschieden.
Und du kanntest es auch nicht?
Ich kannte das. Ich war zum ersten Mal in Deutschland mit 89 im Süden, da wo mein Onkel gelebt hat. Aber Hamburg, wie es dazu kam, dass ich die Entscheidung getroffen habe, nach Hamburg zu kommen, das hat wiederum mit einem Freund von meinem Vater zu tun, der damals hier an der Hamburger Uni als Professor tätig war. Der war in Istanbul. Ich habe so ein bisschen mich mit ihm über meine Pläne ausgetauscht. Ja, Argentinien, Zypern, Europa, Amerika. Der meinte, guck mal, Koray, ich bin schon seit einigen Jahren in Hamburg. Das ist so eine geile Stadt. Also der Grund, warum ich nach Deutschland gekommen ist, nicht Deutschland, sondern Hamburg. Weil der meinte, komm doch mal uns besuchen, dann guck dir das mal an. Das ist nicht so wie Berlin und so, weil Berlin schockt mich. Ich bin kein Berlin-Freund. 2-3 Tage sind gut, aber ich liebe Hamburg.
So geht's ja vielen von uns.
Dann bin ich nach Hamburg gekommen. Ich muss sagen, das war natürlich besonders sexy, weil ich dann im Sommer in Hamburg war.
Ah.
Das war die schöne Seite, klimatisch gesehen. Sommer in Hamburg, grün, blüht, alles wunderschön. Tolle Natur, tolle Frauen, tolle Ecken, viel Wasser, Hafen. Es passt mir. Ich muss im Hafen. Ich muss irgendwo wohnen. Ich brauche Hafen. Ne?
Wassernähe,
ich brauche Fernweh, Wassernähe. Ich muss die Möglichkeit haben. Dieses Gefühl von Freiheit ist bei mir immer mit dem Meer, mit dem Hafen, mit Schiffen verbunden. Also es gibt Leute, die lieben, auf den Bergen unterwegs zu sein, zu wandern. Vergiss es, ich bin kein Wanderer, ich bin ein Segler,
ich bin ein Seebär,
ich brauche das. Und die Entscheidung war ganz klar, wenn nach Deutschland, dann nach Hamburg. Und dann habe ich mich tatsächlich direkt hier an der HFBK beworben. Und später war ich hier. Das war fantastisch. Und danach kam mein erster Winter. Dann habe ich die andere Seite von Hamburg kennengelernt.
Oh, grau, da gab es aber kein Zurück mehr.
Dunkel, da gab es kein Zurück mehr. Da habe ich mir mal die Wärme eben in diese Salsa-Disco erstmal gesucht.
Genau, da war das ja. Genau.
So ging es los, genau.
Und die Wärme natürlich auch, beziehungsweise die Kindheitserinnerungen, und die haben auch mit Wärme natürlich wahrscheinlich zu tun, durch das Essen dann. Ne?
So sieht es aus.
Durch das richtige Essen.
Ich glaube, deswegen koche ich bis heute am liebsten mit offener Feuer.
Ja, ne? Ja, das ist so archaisch, oder?
Ja, und das liebe ich.
Oder kriegst du da auch bessere Ergebnisse hin?
Nee, das ist tatsächlich ein bisschen romantisch und ein bisschen, ne, das ist sehr archaisch, das ist sehr ursprünglich. Das sind Ergebnisse, die ich mag. Ich mag diese Feueraromen besonders. Das ist eine Geschmackssache. Andere Leute stehen gar nicht auf diese ganze Räucherkram. Da bist du als Koch auch immer mitgeräuchert, ja, wenn du mit offener Feuer arbeitest.
Bist du.
Ich liebe das.
Aber sag mal, ein bisschen fast forward. Ihr wart im Familieneck. Das war dann quasi dein Laden. Wie kam es dann zu Kitchen Guerilla?
Familieneck kam folgendermaßen zu Kitchen Guerilla. Wie du gesagt hast, ja, entweder werde ich jetzt ein Diplom machen, mein Studium beenden, oder werde ich das mit einer Leberzirrhose beenden,
okay,
das Ganze. Mm. Oder muss ich jetzt mir ernsthaft Gedanken darüber machen, werde ich jetzt Gastronom oder bin ich hier, um mein Studium zu beenden? Ich habe mich tatsächlich für mein Studium entschieden.
Okay. Ja.
Und ich habe dann mit Familie aufgehört und gesagt, okay, das war eine schöne Zeit, aber ich will hier kein Kneipier werden. Und dann bin ich Designer geworden, bin auch bis heute sehr froh darüber. Aber in der Zeit hat mich das auch wieder Richtung Meer gezogen. Ich habe erstmal in der Yachtbaubranche angefangen. Ich wollte auch Schiffe bauen. Und ja, dieses Thema ließ mich nicht los, aber ich wollte keine große Stahlschüssel oder irgendwelche Yachten von Abramovich dieser Welt mitgestalten, sondern geile Segelboote. Und daher war diese Welt mit Blommenfoss und Lösers dieser Welt auch nicht das Richtige für mich. Und das hat mich ein bisschen frustriert, fand ich schade, obwohl ich das einerseits geliebt habe. Habe ich immer mehr und mehr gekocht. Schon in der Zeit mit Familiennick habe ich bei mir in der Friedensallee mit einem Freund von mir zusammen, mit Olaf, so kleine Gruppe an Gästen eingeladen. Das war immer so ein kleines Pop-up, so ein Supper-Club. Und das wurde immer ernster und ernster, weil wir wollten immer gut einkaufen, lokal einkaufen, geile Weine trinken. Und als Leute uns gefragt haben, sollen wir was mitbringen? Und so, nee, um Gottes Willen, wir kümmern uns alles. Aber irgendwann haben wir festgestellt, das geht auch so richtig ans Portemonnaie. Und mir fällt auch sehr schwer, Leuten nach Geld zu fragen. Kann ich nicht. Ich meine, wenn ich die einlade, lade ich die ein. Das ist diese Gastgeber-DNA. Mhm,
ja.
Und dann einen Abend saßen wir bei mir in der Küche und haben uns Gedanken darüber gemacht, ja, der Fotograf, ich Designer, aber wir lieben Kochen und Gast geben. Wie kriegen wir das hin, davon zu leben? Nach zweiter Flasche Wein, damals haben wir uns Ali und Olli genannt. Ich kam mit dieser Idee von Kitchen Guerilla um die Ecke. Ich gesagt, Kitchen Guerilla, guck mal, lass uns mal mobil kochen. Wir sind unterwegs, wir kennen so viele Gastronomen. Lass uns Restaurants besetzen, anstatt sie zu besitzen. Also sprechen unsere Freunde an und fangen an, bei denen in Restaurants zu kochen. Also diese Pop-Up-Kochen haben wir hier in Hamburg quasi so
erfunden.
Genau, in oder Hamburg zumindest. Ja. Auf jeden Fall waren wir die Ersten, die damit angefangen haben. Das kam dann auch sehr gut an. Dann zu den Restaurants kamen auch noch Off-Locations, so Fabrikalen, Baustellen, dies und das. Wurde immer mehr und mehr und wurde ein bisschen Hype. Dann irgendwann kam mein Bruder noch dazu. Dann haben wir eine kleine Truppe von Guerillas so angefangen, das ernsthaft zu betreiben, für Marken, Events konzipiert, in mehreren Ländern und Städten gekocht. Ja, so ging es mit der Kitchen Guerilla los. Also heute sind wir über 40 Leute in der Firma. Viele von denen kennen die Site gar nicht. Es gibt ganz wenige Mitarbeiter, die das miterlebt haben. Jetzt sind wir dann doch wieder ansässig geworden.
Jetzt seid ihr ansässig geworden. Aber sag mal, bevor wir darauf kommen, was ist denn, wenn du dich heute vorstellst oder dein Beruf einschreibst irgendwo, muss man ja ab und zu noch, ne? Was schreibst denn du rein?
Da stoppe ich tatsächlich mal kurz und denke ich mir, was passt jetzt hier?
Denkst dir was aus, dann, ne? Irgendwas Lustiges.
Da kommt die entscheidende Frage, was bin ich? Was mache ich dann
eigentlich? Ja, was
denn? Ja, ich bin Gastronom.
Schreibst du rein, Gastronom.
Gastronom, manchmal bin ich Koch, manchmal Gastronom, manchmal Designer, manchmal CEO, manchmal Geschäftsführer. Die Titel waren mir nie wichtig.
Ja, finde ich absolut legitim. Mache ich auch übrigens so. Ja, ich finde das auch, man kann ja so viele Facetten zeigen, aber die Leute wollen einen ja immer so in eine Schublade packen, ne?
Ja, genau. Ich gehörte nie zu einer Schublade und deswegen kam ich auch mit diesen ganzen Begrifflichkeiten nie klar. Man sollte über dich auch eine Folge machen. Vielleicht überlegst du dir mal, dass du dir mal jemanden
Habe ich gerade neulich mal. Ja, ich fand das ganz interessant.
Weil ich mit dir so rede, denke ich eigentlich, hätte ich auch mal jetzt ein paar Fragen, die ich stellen
will. Kannst du ruhig stellen, aber im Moment bin ich dran. Nee, aber kannst du ruhig einfließen lassen. Ich überlege mir dann, ob ich antworte. Du hast gerade gesagt, dann sind wir doch sesshaft geworden. War das eine Evolution, dass du sagst, ach, jetzt müssen wir da mal einen nächsten Schritt machen? Oder gab es da so ein Bedürfnis, dass du sagst, jetzt musste was Neues erfunden werden?
Das war eine Evolution, entstanden durch eine Revolution. Und ja, das ist etwas schicksalhaft, weil wir haben mit diesen Events angefangen, hatten wir Gäste, Kunden und unter diesen Gästen waren auch viele Leute, die hier in ganz anderen Branchen tätig waren, unter anderem auch bei diesen ganzen Digital-Unternehmen gearbeitet haben. Viele damals bei Facebook zum Beispiel. Und dann irgendwann kam bei uns eine Anfrage, habt ihr Lust, unsere Kantine zu machen? Jungs, ich so, Kantine? Facebook? Kantine, was hat da mit uns zu tun? So meine erste Reaktion. Dann haben wir das ausdiskutiert und festgestellt, okay, warum nicht? Also vielleicht was Regelmäßiges zu unserem Bohem-Leben. Tut's ganz gut, ne? Wir werden langsam Eltern, Väter, Familien gründen und. Ich war mittendrin und dann dachte ich, zweites Kind unterwegs und ja, okay, vielleicht macht das doch Sinn. Gucken wir uns das an. Dann haben wir es verstanden, dass das Unternehmen aus dem Silicon Valley 10 Jahre voraus sind und viele Sachen verstanden haben, wie man Mitarbeiter bespaßen soll und bei Laune halten soll, während man hier die mit günstig Currywurst und Pommes noch...
Currywurst wurde ja abgelöst, ne? War Nummer 1 ja in den Kantinen. Jetzt ist
Bolognese, glaube ich. Abgesehen davon, ehrlich, ich liebe Currywurst. Ne?
Ich auch.
Nichts gegen, aber ich kann es auch nicht jeden Tag essen. Ich liebe das. Und Eppendorfer Grillen ist es nach wie vor ganz gut, aber hier. Darüber können wir reden übrigens. Müllgrill, weiß ich nicht. Es gibt mehrere Anbieter, über die wir uns auch mal unterhalten sollten. Aber jetzt sind wir erstmal bei der Kitchen Guerilla. Apropos Seesaft und Kantine. Ja, dann haben wir da gepitcht, ohne überhaupt eine eigene Küche zu haben, gefühlt. Und so entstand alles. Also wir haben quasi mit Idee einer Kantine gepitcht und gewonnen. Und dann kam die erste Küche, die erste Leute, mit denen wir zusammen gekocht haben. Und erste Kantine mit erstmal 50, 60 Mitarbeitern. Dann wurden daraus 60, 70, 80, 90 und teilweise 200. Und da ging die Geschichte mit Facebook los und dann kamen ein paar weitere Kunden dazu, Trade Desk, bis heute Kunde bei uns, Yelp und. Dann haben wir uns die Situation angeguckt und festgestellt, okay, Thema Kantine hat echt Zukunft. Thema Mittagstisch wurde immer stiefmütterlich behandelt und so als Beiprodukt. Alle zelebrieren, Fine Dining, Abendessen, Wein trinken, gut essen, gehoben, bla bla, aber keiner hat sich mit Thema Alltag und Lunch beschäftigt. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Also bis heute finde ich das super spannend und das hat auch in den letzten paar Jahren, besonders nach Corona, sehr an Wichtigkeit auch bei deutschen Unternehmen gewonnen, weil die festgestellt haben, okay, die Arbeitswelt ändert sich, das ist nicht so wie früher und die Leute haben andere Bedürfnisse als Dieselfirmenwagen.
Aber erzähl doch mal, was gibt's denn da in diesen Kantinen?
Du, das wissen
wir, Schwaben von Currywurst, die gibt's dann vielleicht.
Haben wir auch, also auch bei einigen, also nicht überall, aber zum Beispiel, wir haben einen Kunden, British American Tobacco, die wollten unbedingt dann doch Currywurst. Und dann haben wir uns da geeinigt, dass wir zweimal im Monat auch doch Currywurst anbieten. Die sind jetzt glücklich. Aber so eigene Currysoße, geile Würste, klar, da habe ich noch eine alte Garde, Robert Wolkow noch in der Küche, der Meister von Tafelhaus mit Drach zusammen,
ja, hat er
früher die Sterneküche erobert und aber dann aus seinen Händen Currywurst serviert bekommen, ist auch schon ein
Premium-Angebot. Aber ihr habt das Ganze auf ein anderes Level
gehoben. Ja, ich will auch nicht arrogant sein, am Ende ging es darum, pass mal auf, wir wollen mittags gesund essen, gut essen, aber gesund bedeutet nicht, dass es langweilig sein soll. Wie kriegen wir hin, dass man handwerklich gut zubereitete Gerichte bezahlbar, aber hochwertig anbietet? Also das ist, ich sag mal so, das nenne ich bei uns Unternehmer Affordable Hot Cuisine. Also
Affordable
feine
Hot Cuisine.
Küche, eine bezahlbare feine Küche,
ja.
Ohne viel Shishi, aber auf den Punkt. Von Soul Food bis hin zu etwas feinere Gerichte, die man sonst in Restaurants bestellen kann, wo man abends unterwegs ist, à la Mittagstisch. Also daran glaube ich bis heute.
Und was heißt bezahlbar? Wo sind wir da?
Ich komme jetzt erstmal gibt es diese Betriebskantinen, die Inhouse-Restaurants von Unternehmen, da hat jeder so seine Vorstellung und Wünsche. Und da versuchen wir das nach unseren Prinzipien und Vision und DNA rüberzubringen und die glücklich zu machen. Das funktioniert auch bis heute ganz gut, zum Glück. Und danach kam diese Idee von eine eigene Kantine, quasi ein eigenes Restaurant, eine öffentliche Kantine. Mhm. Das ist das Table Dot. Das ist quasi unser letzte Baby und das ist für mich ein Herzensprojekt. Und diese ganze Kantinenerfahrung, was wir seit 2015 sammeln, wollte ich auf eine Art und Weise öffentlich machen. Weil interessant ist, dass das Kitchen Guerilla jahrelang immer so abgefeiert wurde. Leute, als den Namen gehört haben, war cool, ja, kennen wir. Mhm. Alle sagen, ja, wir kennen das, aber was macht ihr dann genau? Keiner weiß genau, was wir machen.
Und wann sind die wieder wo? Und wieder verpasst. Ja.
Und ich wollte A, das ein bisschen verändern und B, wir werden auch Erwachsener, sag ich mal. Und dadurch auch ansässig. Ich wollte das auch teilen. Ich wollte Leuten auch zeigen, guck mal, das ist, was wir machen. Wir sind nicht nur ein One-Night-Stand. Wir können auch dauerhaft ziemlich gutes Zeug liefern. Und nicht nur hinter verschlossenen Türen bei irgendwelchen amerikanischen Konzernen, sondern auch hier, mitten in Hamburg. Und dann kam 2017 auf die Idee von Table Dot. Table Dot kommt vom französischen Table Dot, also Tisch des Gastgebers, passt sehr gut zu dem Thema. Und also du bestellst, was der Koch an dem Tag zubereitet. Und in Istanbul, wo ich aufgewachsen bin, es gibt so Arbeiterrestaurants. Ja. Da hast du einen riesen Tresen, volle Töpfe, unterschiedliche Gerichte, bunt gemischt. Gehst du da und sagst, hier, gib mir ein bisschen davon, ein bisschen davon.
Okay.
Und dann machst du dir einen Teller voll, so wie es dir passt und richtig lecker gekochtes Soul Food. Und das wollte ich so quasi ein bisschen modernisieren, auf den Hamburger Innenstadt anpassen und so eine Art Restaurant machen, wo ich nicht eine riesen internationale Karte habe, aber eine gute Auswahl an unterschiedlichen Gerichten und Zubereitungsarten, womit man die 50 Leute, die mit dir im Büro arbeiten, alle glücklich macht. Von einem geilsten Smashburger zu Lahmacun bis hin zu einem geilen Stück Zander oder selbstgemachte frische Pasta oder ein super Curry. Also wir bieten so eine Variation an Gerichten vom Biss. Einige haben mehr Proteine, andere haben mehr Kohlenhydrate. Je nach Typ kannst du dir die Sachen auch so zusammentun. Es gibt viele Teller, die man wunderbar teilen kann. Also du kannst das Table dort und richtig so ein Shared Lunch haben, richtig Spaß haben. Manchmal bestellen wir oder ich sehe Leute, die zu zehnt da mal einen Tisch reservieren und kommen und mittags so bunte Auswahl an Gerichten bestellen. Und das ist die Art, so wie ich gerne esse und so wie ich meine Gäste bewirten will. Und was mir immer im Büroalltag früher, als ich als Designer tätig war, auch gefehlt hat, diese Interaktion, das ist nicht nur mittags, ey, ich muss schnell was essen und weiterarbeiten, sondern das ist ein Teil von dem Alltag wird, wo man auch nicht nur sich satt kriegt und weiter ins Büro geht, sondern mit seinen Kolleginnen oder Kunden oder Gästen mal auch dieser Moment zelebriert, tatsächlich. Ich wollte so einen Ort schaffen, deswegen ist dieser Ort nicht nur ein Ort, wo man gut essen kann, sondern auch gut sitzen kann. Du hast lange Tische, du hast runde Tische, eckige Tische, Lounge-Bereich, Bar-Bereich, eine offene, wunderschöne Küche und das war mein Traum. Und das ist so, wie ich das heute mache.
Und ist der Traum, so wie du ihn dir damals gezeichnet hast oder entwickelt hast, ist der aufgegangen? Hat es sich so bewahrheitet, wie du dir das vorgestellt hast?
Ja, also so wie ich das mitkriege von unseren Gästen, so wie ich das tagtäglich erlebe, ist es aufgegangen. Ich liebe diesen Laden und ich habe ein Team an Menschen, ohne das unrealisierbar wäre und ich glaube, jeder, der in dem Laden tätig ist, fühlt und feiert das genauso ab jeden Tag und weiß, wie toll das ist. Der Laden ist auch ganz schön geworden, kann ich tatsächlich sagen. Ja. Also du warst da?
Ja, ich war da, ich war mehrfach
also,
da.
Also ich finde, das ist direkt im Kanal in Hamburger Innenstadt, das hat so eine Mischung von Großstadt, so Downtown-Flair in diese Hamburg Südhaus, das ehemalige.
Das war ja auch die alte Hamburg Süd Kantine,
genau,
ne?
Genau, das die war ihr dann die alte übernommen Kantine, habt, ja. Die wir dann auch als quasi so eine Art von Tagesrestaurant, Urban Kantine umgebaut haben. Und das hat ein ganz, ganz besonderes so ein Großstadt-Flair, aber auch am Wasser. Das ist sehr Hamburg, finde ich.
Mhm, total.
Und aber auch sehr urban. Und sowas ist auch einmalig. Also ich bin jetzt gerade auf jeden Fall dabei, mir Gedanken darüber zu machen, das Konzept zu skalieren und zu erweitern. Und ich sehe das auch in anderen Städten, weil das tatsächlich nicht nur gut funktioniert, sondern auch echt ein Bedarf da ist.
Hm. Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Und es lebt natürlich auch davon, dass da eben nicht die Einheitskost ist und dass ihr natürlich auch immer was anderes habt. Nicht? Also Wie war das jetzt? Ihr habt sehr, sehr viele Gäste da, also Gastköche beziehungsweise Inspiration euch reingeholt von anderen Kollegen, deren Menüs dann beziehungsweise einzelne Dishes dort präsentiert wurden?
Ja, das war neulich im Herbst so eine Idee, wo ich dachte, okay, hier kommen auch viele Gastronomen essen gerne, unter anderem ein guter Freund Fabio Hebel, der ist auch regelmäßig bei uns mittags zu Gast, und als ich mit Fabio da saß, dachte ich so, Fabio, lass uns mal hier auch so ein, zwei Gerichte von euch mal für 2 Wochen auf die Karte nehmen, so ein Collab machen. Weil es gibt für viele Leute, die tagsüber in der Innenstadt arbeiten, ist auch ganz nett, Sachen von Läden zu probieren, die sie auch noch nicht kennen, aber auch immer gehört haben. So ein XO kennt man und hört man, oder Jing Jing. Und dann dachte ich, warte mal, ich habe so viele tolle Gastro-Freunde und die haue ich mal an. Wir haben so ein Collab und profitieren beidseitig davon. Machen wir für beide Seiten auch ein bisschen Werbung und zeigen, hey, wer wir sind. Und dann haben die Leute, meine Gäste, die Möglichkeit, mittags Dinge zu probieren, die sie sonst abends nicht schaffen.
Was
und,
ja total cool ist.
Und
ja.
Andersrum. Diese Idee kam so gut an, so dass wir jetzt dieses Jahr auch mit anderen Freunden aus unterschiedlichen Städten wie Berlin oder Istanbul oder London das auch fortführen werden.
Und wo hat man das mittags, ne?
Das darum
ist,
geht's ja.
Das ist ja das Coole dabei.
Darum geht's.
Sag mal, also, weil wir vorhin einmal vom Pricing sprachen und du dann gesagt hast, das ist jedenfalls das Unternehmensentscheidung natürlich, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber was zahle ich bei euch?
Also bei uns im Table dort kannst du Mittagessen so ab 9,90 Euro bis so 17, 18 Euro max.
Ja.
Aber dann auch richtig geile Gerichte, kann ich sagen. Ich will jetzt nicht so viel Eigenwerbung machen, auf Schulter klopfen, aber ich kann dir sagen, also wenn jemand mir eine Alternative in Hamburger Innenstadt zeigt, wo man diese Qualität für den Preis bekommt, bin ich auch gerne zu Gast dabei.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig zu erwähnen, nicht? Also, und das honorieren die Gäste ja auch.
Ja.
Ihr habt ja auch Gäste, kommen wir gleich nochmal zu, wie setzt sich die so zusammen, die Gästeschar, die ja auch hochwertiges Essen kennen und auch einzuordnen wissen, denke ich mal. Ne?
Ja, aber das ist auch sehr schön. Wir haben eine Gäste-Kundenstamm von 18 bis 78 gefühlt. Also viele, die in der Gegend tätig sind und unterschiedlichen Altersklassen, unterschiedlichen Kulturen. Das ist eine bunte Mischung an Menschen. Wir haben sehr viele Stammgäste, wiederkehrende Gäste, das wiederum auch bestätigt, dass es gut ist. Und die honorieren das, die verstehen das, die freuen sich natürlich. Also diese goldene Mitte von Sachen, die fest auf der Karte sind, die Signatures, mit so 60-70% wöchentlich wechselnde Gerichte, die dazukommen, gibt hier die Möglichkeit, einmal diese Altbewahrte immer regelmäßig zu zelebrieren.
Mhm.
So die Mamas Lieblings. Ja. Aber auch jede Woche was Neues dazu probieren.
Ja. Sag mal, was sind die Signatures?
Also wir haben so einen Blumenkohl zum Beispiel, was gut ankommt, mit so einem Purple Curry Hummus, und Aprikosen-Chutney und Singeseschaum. Oder wir haben so ein Kikok Chicken, so ein Maishähnchen Brust mit so einem Smash Potato Salat mit Jalapeno Mayo das ist richtig.
Das hatte ich auch geil. Schon mal, genau, und das kenne
genau
ich.
So
ja.
Eine Hot Sauce. Das hatten wir am Anfang mit Reis und so, das haben wir ein bisschen umgebaut. Wir haben so eine geile Smashburger. Wir haben jetzt seit 2 Monaten unseren Steinofen aktiviert. Wir haben so einen geilen sozusagen Kitchen Guerilla Lachmarjun und machen immer so eine zweite Variante dazu. Demnächst fange ich mit Pizzata an. Das ist eine geile italienische Pizzaart mit ganz wenig Hefe, eher kaum Hefeteig, ganz crispy, innen gefüllt mit Käse, mit Toppings. Das hatten wir früher bei unserer Focacceria in Altona. Und dann haben wir unsere selbstgemachte Nudeln. Wir haben so eine Waldpilzpasta mit so Miso-Butter. Das Bestseller aller Zeiten. Und so eine geile Arrabbiata. Und wir haben zwei Sachen vom Grill immer regelmäßig. Ja. Und summa summarum so 20 Gerichte.
Wie viele Plätze habt ihr?
Wir haben 142 Plätze, glaube ich, jetzt. Haben wir gestern darüber nachgedacht, wie wir das noch effizienter machen können, weil wir teilweise Leute an der Schlange haben, so dass wir das so ein bisschen ausweiten, weil in Deutschland oder in Hamburg ist es auch sehr typisch, dass Leute gerne zwischen 12 und 13 Uhr essen. Da oder baut sich alles so auf. Aber wir haben so Angebote wie Late Bird und Ale, Early Bird, dass man, wenn man später bestellt oder früher so ein Limo dazu bekommt oder Espresso und Nachtisch und so, dass wir es ein bisschen ausdehnen wollen. Weil der Laden ist da, man hat Potenzial und wenn alle nicht gleichzeitig kommen würden.
Weil man reserviert ja nicht, ne?
Ja, wir haben nur Gruppenreservierung, weil wir müssen in so einer kurzen Zeit hunderte von Portionen liefern. Und davon müssen wir leben. Das ist echt nicht einfach, muss ich an der Stelle sagen. Also mit einem Mittaggeschäft bei dieser Qualität davon zu überleben, ist auch schon eine Kunst, weil du verkaufst nicht so viel Alkohol. Also du hast nicht diese Zusatzeinnahmequellen. Du bist sehr darauf angewiesen, dass Leute schnell und gut essen und weiterziehen und nächste dann bestellen. Jetzt haben wir mit Volt angefangen. Also wir machen jetzt Delivery, was jetzt langsam ankommt für viele, die keine Zeit haben in umliegenden Büros. Also ich kann bis hier Grindel das bestellen oder sogar weiter.
Okay.
Und das kommt an. Das sind so die Sachen, die wir anbieten. Wir haben unten eine 500 Quadratmeter Traumküche und von da aus beliefern wir andere Büros. Also Unternehmen, die auch keine Küche oder Kantine haben, aber für die Mitarbeiter Lunch brauchen, kriegen auch direkt von unserer
Küche. Da produziert ihr dann auch.
Genau, okay. Da produzieren wir. Da haben wir eine ganz tolle Küche und wir haben eine ganz tolle Hamburger Unternehmen, das Altona Cargo Cycle. Die haben diese riesen Elektro-Cargo-Bikes. Hast du die gesehen? Wo 3 € Paletten reinfassen. Nee. Das ist eine E-Bike-LKW gefüllt. Wir beliefern alle mit diesen Cargo Cycle.
Ah, okay.
Bikes, also komplett klimafreundlich und das geht am Ende schneller und effizienter und ohne Parkticket.
Ja, das ist
wenn
gut.
Du selber mit deinem Bulli unterwegs bist, Alter, in Hamburg, das willst du nicht.
Das geht nicht. Was wir noch nicht gesagt haben, man bestellt bei euch per App?
Genau, man bestellt bei uns per App und das hat auch einen Grund A für die Geschwindigkeit. Teilweise sehe ich Leute draußen, die schon was bestellen, während die zu uns laufen und dann Essen abholen.
Gute Lernkurve.
Das ist ganz geil, tatsächlich. Und andererseits, somit können wir auch unsere Preise beibehalten, weil wir auch an Servicepersonal etwas sparen, obwohl es uns trotzdem sehr wichtig ist, dass wir da Top-Leute haben als Gastgeber, auch wenn wir nicht viel Servicepersonal haben und Tischbedienung, haben wir da richtig eine coole Bande an Hotel-, Restaurant-Fachleute, die auch als Gastgeber immer für
die natürlich auch Bock haben, tagsüber zu arbeiten und nicht nachts, ne?
Alle. Ich meine, wir haben keinen Mangel an Köchen, weil das ein Traumjob ist natürlich Montag bis Freitag tagsüber als Koch. Sag mir, wo du sonst die Arbeitsstunden hast.
Ja, klar. Ja,
ja, das ist tatsächlich schön. Aber wie gesagt, das ist auch eine Herausforderung.
Nun nennt man das oder euch Kantine der Zukunft. Glaubst du, dass das auch oder dass da auch eine Veränderung in anderen Betriebskantinen und kantinenartigen Einrichtungen passiert oder geht das sehr, sehr langsam gerade?
Ich sehe, wir sind leider in Deutschland wie bei vielen anderen Bereichen auch sehr langsam unterwegs. Also bei uns dauern die Entscheidungen zu lange. Es ist immer bürokratisch ein sehr steiniger Weg, neue Ideen zu realisieren. Ich finde, leider sind wir ein sehr schwieriges Land für Startups. Wenn du gute Ideen hast, brauchst du echt einen langen Atem. Oder aber, wenn du gute Ideen hast, aber in einem riesen Konzern arbeitest, ist andersrum genauso schwer, weil Konzerne oder größere Firmen sehr schwergängig sind. Und bis die da die Entscheidung treffen, zu viele Köche da noch mitkochen wollen und das nie so schnell realisierbar ist. Deswegen glaube ich, ist unser Vorteil, dass wir noch so eine kleine Firma sind und agil sind und Dinge schneller umsetzen können. Okay, dafür haben wir andere Herausforderungen wie wir haben nicht dieses Kapital, was andere ja. haben. Das ist schon ein Challenge und das will ich jetzt verändern. Und aber ich glaube dran und ich beobachte und tausche mich mit anderen Kantinenbetreibern aus. Da ja. ist Bewegung,
okay.
aber nicht so viel. Die Größeren versuchen das auch. Die Größeren wollen auch mit so Konzepten, mit Regionalität und vegan, bla bla, das hinkriegen. Ich will da auch nicht überheblich sein, aber das ist natürlich auch nicht gemacht, indem du ein Single-Speed-Rennrad an die Wand nagelst und ein paar vegane Pokéballs anbietest. Bist du jetzt nicht unbedingt die Kantine der Zukunft, ja? Nee. Und deswegen, da gehört auch ein bisschen mehr dazu. Wir arbeiten auch seit Jahren dran, um zu verstehen, wie funktioniert das und welche Prozesse können wir digitalisieren und automatisieren. Also das kriegst du auch nicht hin, indem du nur von deinem Rotbäckchen Apfelbauer um die Ecke mal deine Äpfel oder Schweinehälften beziehst. Das ist auch, das löst das Problem auch nicht. Das muss eine gesunde Mischung von zukunftsorientiertes Arbeiten mit KI, Automatisierung, Digitalisierung sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die besten Köche an deiner Seite haben und schlau einkaufen, möglichst dezentral, möglichst gucken, wie du diese ganze moderne Tools mit deinen lokalen Züchtern und Bauern und so weiter zusammenbringst. Da sind wir gerade im Austausch. Wir haben tolle Partner, mit denen wir gerade auch uns überlegen, wie wir intensiver zusammenarbeiten. Und auch jetzt, morgen habe ich einen Termin mit einem Biohof, so Anbaupläne zu erstellen und so weiter, okay. und so fort. Ja. Weißt du, wenn du jetzt nach 1,5 Jahren so weißt, welche Produkte laufen gut, was sind dann die Topseller und was brauchst du regelmäßig, dann kannst du auch bei unserem Volumen mittlerweile, kannst du auch mit Bauern direkt reden und dir Gedanken darüber machen. Ja,
klar, klar. Aber das sind natürlich Entscheidungen, die dann, wie du sagst, in Großkonzernen erstmal getroffen werden müssen und man muss auch erstmal aus der Komfortzone rausgehen. Ne?
Und die sind am Ende auch wahnsinnig komplex. Also du hast mich am Anfang die Frage gestellt, ob ich jetzt noch koche.
Ja.
Natürlich würde ich gerne viel mehr kochen und am Herd stehen, aber wie dann? Weißt du, diese Rattenschwanz an Entscheidungen, unternehmerische Entscheidungen, wirtschaftliche Entscheidungen und kreative Entscheidungen, das saugt so viel Energie und Zeit und abgesehen davon haben wir draußen eine Riesenkrise und Unsicherheit und Rezession. Alle sparen, alle achten drauf. Ich tausche mich mit meinem Gastro-Freund aus. Ich weiß, wie hart diese Business ist. Ja. Also alle denken, wenn ein Restaurant voll ist, oh, der druckt aber Geld. Ja, das war vielleicht vor 40 Jahren so, wenn Leute die Hälfte der Kohle noch schwarz gemacht haben. Die haben sich sowieso während Corona erledigt, die Kollegen.
Ja, klar.
Wenn du alles unternehmerisch sauber abwickeln willst und richtig professionell arbeitest, aber dabei auch eine sehr gute Qualität anbieten willst und das tagsüber, das ist meine größte Herausforderung. Aber ich glaube dran, das bestätigt sich, dass da Bedarf ist, dass Leute Bock drauf haben. Unternehmerisch funktioniert es aber nur erst dann, wenn du das zu einem gewissen Level skaliert hast. Ist Fakt.
Ja. Und dann rückt man natürlich immer weiter weg auch vom Produkt, ne? Oder vom Eigentlichen. Das Produkt ist natürlich das Ganze, aber verstehe ich.
Mein Ziel ist halt dabei, die Seele nicht zu verlieren. Deswegen
ist wichtig, ja.
Stecke ich sehr viel Energie rein, auch mit unserem Team. Das ist die größte Herausforderung, das Wichtige dabei. Wie kann man gesund wachsen und dabei seiner Seele nicht verlieren, beziehungsweise nicht
verkaufen? Und alle mitnehmen, ne? Die du brauchst auch.
Das
ne?
ist es. Weißt du, ich habe in 1,5 Jahren jetzt in den letzten mehr in Change Management investiert, in Kommunikation, Austausch, Zuständigkeiten, wer arbeitet mit wem wie, als mir einen neuen Wagen zu leisten oder irgendwie, also es gibt Typ von Leute, der guckt sich nur das
ja.
Naja. Kontern und denkt, okay, ich mache mir die Taschen voll, ziehe ich weiter und andere denken nachhaltiger und die Nachhaltigkeit fängt auf dem Feld an und endet auf dem Konto. Da musst du überall diese Linie konsequent durchziehen, wenn du tatsächlich ernsthaft nachhaltig sein willst.
Absolut. Cora, bevor wir jetzt auf deine, wie nennst du Hamburg? Was ist das Hamburg für dich? Deine derzeitige Heimat? Oder dein derzeitiger Wohnort? Oder wie würdest du Hamburg beschreiben?
Hamburg ist mittlerweile meine Heimat. Also ich habe nicht diese Heimat, Gefühle für meinen Geburtsort oder wo ich angefangen habe zu leben. Also mein Ursprung, meine Seele ist im Mittelmeer. Das ist für mich mein Ort. Wenn man mir eine Erdkugel gibt, kann ich jetzt aber nach 25 Jahren Hamburg zwei Zeigefinger auf diesen Kugel richten. Und einer würde auf Mittelmeer zeigen, andere würde genau auf Hamburg.
Ja.
Weil Hamburg mittlerweile okay. Für mich genauso so ein Heimat geworden ist. Ich habe hier mich dafür entschieden, meine Wurzeln zu schlagen und zu sagen, hey, ich habe hier alles aufgebaut und ich habe hier meine Familie gegründet, ne? Ich habe hier mein Unternehmen aufgebaut. Mein Leben ist hier.
Mhm.
Meine Wurzeln sind jetzt hier. Meine Kinder sind hier. Meine Firma.
Also alles.
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 Daher bin ich Hamburger und für mich ist Hamburg ja Heimat.
Ja.
Zu Hause geworden.
Und dann brauche ich gleich noch ein paar Tipps von dir. Aber vorher, was wir noch nicht gestreift haben, ihr macht ja auch für ein alteingesessenes Hamburger Unternehmen das Bistro für Mont Blanc.
Stimmt, seit...
Da war noch was.
Ja, wir machen seit Februar 2025 das Bistro im Mont Blanc Haus in Altona.
Ja. Ist ja auch mal noch mal wieder was Festes, Stationäres.
Ja,
ne?
Das ist unsere zweite feste, öffentlich zugängliche Location im Hamburger Westen. Ganz, ganz süß eigentlich. Das ist ein bisschen kleiner, das Bistro, aber da fahren wir eine ähnliche Karte wie im Table dort, kleiner. Aber da haben wir auch zum Beispiel Samstag auf. Das einzige Standort von uns, der samstags auf hat, ist da. Machen wir einen tollen Brunch, einen Kaffee, Kuchen, ein paar geile Snacks, so ein bisschen mehr Bistro.
Mhm. Ja.
Und aber bevor ich zum ersten Mal da war, war mir auch nicht klar, wie cool das da ist. Und erstmal dieses Museum und zweitens die Umgebung. Aber ja. Es ist empfehlenswert, auch für alle Hamburger, aber auch Nicht-Hamburger.
Ja, ich muss gestehen, ich war noch nicht da. Ich muss da unbedingt mal hin.
Mir wurde irgendwann auch viel später klar geworden, dass Hamburger das Mont Blanc tatsächlich ein Hamburger Unternehmen ist.
Ja.
Das kennen nicht mal viele Hamburger, dass Mont Blanc Hamburger ist. Weil
Mont Blanc nochmal für alle, die Schreibgeräte. Aber mittlerweile auch noch viel mehr. Oder?
Das ist auf jeden Fall ganz, ganz cool. Das kann unsere nächste Verabredung werden.
Ja, das würde ich mich sehr freuen. Wir schön. Aber vielleicht sehen wir uns ja auch woanders, nämlich bei einem der Läden, wenn wir uns nicht im Table dort oder dort sehen, die du mir jetzt empfiehlst. Weil, fangen wir mal anders an. Wir haben eben von DNA gesprochen. Ne? Was ist denn für dich die kulinarische DNA Hamburgs?
Uff. Die kulinarische DNA Hamburg ist für mich eine sehr offene Weltküche. Das ist nicht die deutsche Küche.
Ja.
Und das ist ehrlich gesagt auch nicht so sehr die Fischküche, wie viele das meinen würden. Hamburg ist für mich eher eine Mischung von St. Pauli, Reeperbahn, Innenstadt, also ein bisschen dirty, ein bisschen Hafen, ein bisschen Soul Food. Und aber auch in Kombination mit diesen ganzen gehoben, schick, edel. Ich finde diese Mischung, dass wo Reeperbahn endet, ein Elbchaussee anfängt,
ja.
Das beschreibt Hamburg ganz gut.
Also deswegen, ja, diese Gegensätze, ne?
Diese Gegensätze. Hamburg ist genauso auch kulinarisch eine Stadt von Gegensätzen.
Ja.
Deswegen ist der Hamburger auch teilweise ein bisschen konservativ und es braucht länger und die mutige neue Konzepte zu akzeptieren und anzunehmen im Vergleich zu so Wannabe-Fancy-Städte wie Berlin.
Aber
wenn Hamburg eine gute Idee einmal sich ansiedelt, dann kann ich mir selten eine andere Stadt vorstellen, wo man so nachhaltig so lange bleiben kann.
Ja, aber die Hamburger sind doch trotzdem auch neugierig, oder?
Die sind neugierig. Auf jeden Fall sind die auch sehr, sehr offen, was neue Konzepte
betrifft. Aber sie rennen jetzt nicht zu jedem Fancy ja. Shit.
Aber ich will dich nicht von deiner Frage ablenken.
Wir sind mittendrin. Also die DNA ist international, Weltküche, sagst du, und die Küche von Gegensätzen.
Ja, und Hamburg durch die ganze Hafenbeziehungen, sag ich mal, gibt es auch viel im südamerikanischen oder asiatischen Kontext Läden, die toll sind. auf der einen Seite eher klassische Läden, wie zum Beispiel hier um die Ecke, eine von meinem Lieblings-chinesische Restaurants, U-Garden, wo ich gerne bin, hinterm Mark, ehemals Völkerkundemuseum. Ja. Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite um Hauptbahnhof herum hast du natürlich dem Swimhaus, Herr Hey und so weiter oder Mam Wa, ein Klassiker auf Kiez.
Also nochmal nicht so schnell, wir mal zum Mitschreiben. Also dem Swimhaus sagst du noch, Mam genau. Wa
auf also Kiez. Also mein Liebling ist U-Garden auf ja, jeden U-Garden Fall.
In der,
aber
am Roten
plus
Baum,
gehören
Roten
Baum, auch ja. natürlich Institutionen wie dem Swimhaus und Mam Wa auch dazu, zu diese Konstellation. Es gibt viele kleine vietnamesische Imbisse zum Beispiel. Und dann, also so urige, einfache Sachen wie Eppendorfer Grillimbiss oder Müllgrill feiere ich auch ab, weißt du, ich,
ja.
apropos Currywurst.
Ja, also da bist du ja wieder eher Mittagstisch.
Genau, oder Mittagstisch. oder das ist tatsächlich, als ich das Familienneck gemacht habe, seitdem bin ich sehr gerne da. Ich liebe auch als Institution und Laden, liebe ich seit Jahren Eisenstein.
Ja.
Im Zeisehallen für mich ein super Laden, wo
ja.
ich sehr gerne bin. Und es gibt so Konzepte in der Neuzeit wie Tigre oder Jing Jing oder XO. Das sind Läden, ja. die ich sehr gerne besuche und mag.
Und wenn es mal richtig fein sein soll? Oder ist das,
wenn,
ich das
dann, wenn es dann richtig fein sein soll, natürlich so ein Herlin, also Christoph,
ja.
hat jetzt, ich meine, seinen dritten Respekt, in 4 Jahreszeiten. Ist ein ganz, ganz toller Laden mit einem Grill. Ich bin tatsächlich ein sehr großer Grill Royal Hamburg Freund. Mit Meister Keller habe ich mich auch neulich da unterhalten. Vielleicht überlegen wir uns auch mal, ob wir da auch mal was zusammen machen. Ja, und André ist auch immer wieder bei uns zu Besuch, ja, der Sommelier vom Grill.
Da nehme ich gern zum Beispiel im Grill Royal meinen Podcast auf, den anderen Podcast, ja. Vinyl und Wein im Weinraum. Wir sind da auch sehr, sehr gern.
Fantastisch.
Ja.
Also diese Thunfisch-Tataki bleibt mir immer in Erinnerung und ein Stück Fleisch kann man da immer sicher gut essen. Und ja, was gibt's dann sonst für Läden?
Du, mir reicht das schon. Das ist schon mal. Die müssen wir erstmal abarbeiten. Ja. Und wie oft gehst du selber? Schaffst du das? Wie oft schaffst du? Bist du selber bei Kollegen unterwegs?
Da sowohl Joanna mit dem Kaffee als auch ich in der Gastronomie tätig sind, wir gehen gerne viel essen, weil wir dann doch zu müde und faul sind, zu Hause zu kochen. Ja. Aber unsere Kinder sind auch mittlerweile kleine verwirrte Gourmets ja? geworden.
Klar. Wo warst du zuletzt?
Zuletzt war ich vorgestern beim Chinesen im U-Garden.
Im U-Garden, alles
schön
klar.
Schön Pekingente bestellt. Papa, ich will heute Pekingente.
Ja, hätte ich jetzt auch Lust
drauf. Sagt der Elfjährige.
Ja. Sehr gut, gut erzogen. Kochen die auch schon, deine Kids?
Ja,
ja?
Auf jeden Fall. Er ist, der Kleine ist, die Älteste hat während Corona so ein Klimakochbuch geschrieben, das Umessen. Lea, bringe ich dir jetzt gleich
ja,
ein.
Ja, ja, das habe ich mal gesehen.
Und der Kleinste zum Beispiel, er ist ein totaler Japan-Fan. Der hat sich so Weihnachten so eine Tamagoyaki-Pfanne gewünscht
ja.
und japanische
cool.
so ein Omelette. Pfanne macht er solche Sachen mit, dreht seinen Reis und seitdem wir, seit 1,5 Jahren angeln wir zusammen, seitdem wir zusammen angeln, das war auch tatsächlich sein Moment, als er seine erste Forelle
wie bei dir, nur ein bisschen älter, ja.
Ja, 2 Monate Versuch mal geangelt hat, selber gefangen, zubereitet, mit der Familie gegessen.
Am Nachwuchs mangelt es nicht. Koray, wir sind am Ende. Ich sag danke. Ich könnte noch so lange mit dir quatschen, aber nächstes Mal treffen wir uns ja im Mont Blanc aus. Da machen wir weiter.
Danke. Das ja? hat mir so Spaß gemacht.
Und
ich habe das
ne?
Gefühl, alter Schwede, wir haben hier so lange geredet, über eine Stunde. Und ich dachte, wir brauchen auf jeden Fall eine zweite Runde, weil ich habe noch so viel zu erzählen. Ich hoffe,
absolut.
Ich habe nicht so viel Quatsch erzählt.
Überhaupt nicht.
Aber ich habe eher so das Gefühl.
Aber du hast mir Hunger gemacht. Das ist das Problem. Ich habe so einen Hunger jetzt. Gibt es hier was
noch
zu essen?
Sehr viel zu sagen. Lass uns mal was essen gehen zuerst.
Danke dir.
Gerne.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest
abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.